SWR 2 Forum.
Zwischen Lounge und Ruheraum. Einblick in die Arbeitswelt 4.0. Am Mikrofon ist Marin Balko. Die digitale Wirtschaft etabliert nicht nur neue Produkte, sondern auch ungewöhnliche Arbeitswelten. Da schlendern Mitarbeiter in Flipflops durch knallbunte Bürolandschaften, greifen in stets gut gefüllte Obstschalen, verlegen den Schreibtisch mal auf die firmeneigene Terrasse, mal ins Homeoffice. Sie bauen Stress im Unternehmenspool oder beim hauseigenen Masseur ab. Eigenverantwortung und flache Hierarchien werden zu Parametern einer neuen Arbeitsweise, die einen Kulturwandel verspricht, den vielleicht auch die Generationen Y und Z mit angeregt haben. Kann dieser Wandel nachhaltig gelingen? Auf welche Hemmnisse und Vorbehalte stößt diese Entwicklung? Ist sie zukunftsweisend oder zum Misserfolg bestimmt? Darüber wollen wir heute diskutieren im SWR 2 Forum mit dem Wirtschaftswissenschaftler Professor Christian Scholz, der sich an der Universität des Saarlandes mit Organisationsforschung und Personalmanagement beschäftigt. Mit Boris Diebold, Vice President of Engineering, so sein korrekter Jobtitel, bei der Firma Bubble. Er ist hier neben der Produktentwicklung auch für das Etablieren einer ganz bestimmten Unternehmenskultur, einer Unternehmenskultur nach agilen Werten zuständig. Und mit Ulf Brandes, Gründer der Unternehmensberatung Brandes & Partners und Autor des in Fachkreisen viel beachteten Titels Management Y. Herr Brandes, Ihr Buch durchzieht der schöne Begriff Menschlichkeit. Sie wollen zuallererst ein menschlicheres, ein authentischeres Miteinander in Betrieben etablieren. Das ist für ein Management-Handbuch doch recht ungewöhnlich. Hatten Sie nicht Angst, in der Rezeption vielleicht auch belächelt zu werden?
Was ich merke in den Workshops, die wir machen mit Führungskräften, da kommt man so schnell an einen Punkt, wo die Leute erkennen, dass sie das ja selber eigentlich auch wollen und nur was anderes gelernt haben. Insofern, das war mir ein starkes Anliegen, dem Sichtbarkeit zu verschaffen, dass wir Räume schaffen, auch mit dem Buch, mit Workshops, da, wo Leute da selber rankommen, dass sie da eigentlich eine andere Art vom Herzen her für wirksamer, für leistungsfähiger halten. Menschlicher heißt ja sowas wie, ich muss nicht nur im Kopf arbeiten, ich darf auch eine Intuition einsetzen. Menschlichkeit kann ja heißen, auch mal einfach festzustellen, wir wissen das nicht. Wir haben da jetzt keine Antwort und keine Lösung, statt in diesen Reflex zu gehen, gerade als Führungskraft, vielleicht sogar als Vorstand, immer Antworten haben zu müssen.
Boris Diebold, Sie gehören zur erweiterten Geschäftsführung des Berliner Startups Bubble. Hinter Bubble steckt eine Website, eine App für mobile Endgeräte zum Sprachenlernen. Millionen Kunden erreichen Sie mit dieser App bereits weltweit. Bubble gibt es seit 2008 und der Erfolg führt auch dazu, dass Sie wachsen und wachsen. 350 Mitarbeiter aus 28 Nationen sind es mittlerweile, auch weil Investoren sehr viel Geld in Ihr Unternehmen stecken. Das führt, kann ich mir denken, auch zu einem gewissen Erfolgsdruck. Kann da der schöne Begriff Menschlichkeit, wie Herr Brandes ihn beschrieben hat, bei Ihnen eine herausgehobene Rolle spielen?
Ja, absolut. Ich glaube sogar, das ist ein wesentlicher Erfolgsfaktor. Also ich habe mich mit dem Thema und auch mit Herrn Brandes Buch interessanterweise vor ein paar Monaten habe ich es zum ersten Mal in Hand gehabt. Aber ich habe mich mit dem Thema schon seit Jahren beschäftigt, auch bei meinem vorherigen Arbeitgeber. Das Thema Menschlichkeit hat insofern für uns jetzt auch in dieser Wachstumsphase einen ganz wichtigen Faktor, da wir eine Art von Zusammenarbeit benötigen in den Teams und mit den Mitarbeitern, die sich eigentlich durch so ein pures Command-and-Control-Pattern, also ich gebe vor, was gemacht wird und ihr führt einfach aus, überhaupt nicht möglich ist. Ja. Mein Ziel ist es und war es auch immer, High-Performance, also hochfähige Teams zusammenzustellen, die eine eigene Mission haben, die was haben, an das sie glauben und ein starkes Miteinander zwischen Mitarbeitern zu fördern und zu formen durch die Rahmenbedingungen, die ich in dem Maße vorgeben kann, um damit sicherzustellen, dass sie sich mit der Sache identifizieren, aber auch mit der Art, wie gearbeitet wird. Und das ist sicherlich genau dieses Thema Menschlichkeit, was Herr Brandes in seinem Buch anspricht dazu.
Professor Scholz, deckt sich diese Denkweise auch mit dem, was heutzutage schon an deutschen Universitäten in den Wirtschaftswissenschaften gelehrt wird?
Das sind so die Fragen, die ich total liebe. Was heutzutage schon an deutschen Universitäten gelehrt wird? Wie viele Stereotypen stecken in so einer Frage drinnen? Unter anderem, dass wir das eigentlich erst zu spät alles merken. Ich möchte mal zurückgehen. Also ich glaube, wir haben Konsens bei der Idee, dass wir versuchen, High-Performance-Worksysteme zu kriegen, Leistungsfähigkeit etc. Wo ich glaube, dass wir auch ein bisschen zurückschauen sollten, ist, das ist ja nicht ganz neu. So gesehen auch nicht an den Universitäten, um das nochmal auf den Punkt zu bringen. Wenn Sie zurückdenken, Mitte der 80er Jahre gab es das Buch von Peters Waterman, Search for Excellence. Die haben genau das Gleiche geschrieben. Nämlich die Idee, wir müssen den Menschen in den Mittelpunkt stellen. Wir kommen nicht weiter mit einer Führung, die top-down von oben nach unten regiert. Wir kommen nicht weiter mit Mitarbeitern, die nicht den Sinn in ihrer Arbeit sehen, etc. Und dann gab es dieses Buch, 4 Millionen Copies verkauft innerhalb von, weiß ich nicht, 1-2 Jahre. Und damals schon, Mitte der 80er Jahre, hat die Wissenschaft, die Universität, damals auch gewarnt vor solchen Überlegungen. Wir haben nämlich gesagt, es ist richtig, dass wir das anstreben. Die Mechanismen, die aber teilweise vorgeschlagen werden, greifen viel zu kurz. Und viele dieser Bücher sind teilweise nicht nur unwissenschaftlich, sondern unredlich. Und vor ein paar Jahren hat der Tom Peters explizit zugegeben, dass dieses Search for Excellence zum großen Teil ja eigentlich fake ist. Die Fälle wurden erfunden, die Stories wurden teilweise erfunden. Er hat nur gesagt, ich schreibe jetzt mal ein Buch, das ein Bestseller wird. Damals wurden wir von der Wissenschaft, wie Sie es schon gesagt haben, die Universitäten, belächelt, weil wir gesagt haben, das entspricht nicht dem empirischen Forschungsstand. Wir müssen mehr nachdenken, wir müssen hinterfragen. Wir müssen verstehen, warum ticken diese Unternehmen wirklich in dieser Form. Bedeutet, auf jeden Fall völlig Konsens zu der Idee, wo wir hinwollen. Nur, man muss noch ein bisschen tiefer buddeln, aber dafür haben wir heute eine Stunde Zeit.
Und doch ist dieses Thema, es erlebt eine Renaissance, weil die Entwicklung doch rasant ist in den Managementkulturen. Es werden welche verworfen, es kommen neue hinzu. Sie probieren sicherlich sehr, sehr viel aus. Besonders in der digitalen Wirtschaft, es schwappt aber über, wie wir auch sehr schön in dem Film auf Augenhöhe beschrieben bekommen. Warum erlebt dieses Thema die Renaissance?
Es hat eine Renaissance, aber auch ist die Renaissance nicht so stark. Was bei uns jetzt aber dazukommt, jetzt brennt es so, dass wir unbedingt was tun müssen. Heutzutage haben Sie diese ganze Digitalisierung, Sie haben die Globalisierung. Das heißt, was früher so kühl war für so schöne Veranstaltungen, die wir alle erleben, dann so schön beim Essen und irgendwie und alles drum und dran, jetzt brennt es. Jetzt haben wir Unsicherheit Unternehmen, wir haben Mitarbeiter, die haben Angst um Arbeitsplatz. Wir haben Sie ja vorhin schon angesprochen, Führungskräfte, die sind vollkommen verunsichert in ihrer Rolle.
Auf die Probleme kommen wir ganz sicherlich gleich zu sprechen. Bleiben wir noch mal einen Moment doch bei dem, was sich schon verändert hat, was sich verändert. Herr Diebold, in Ihrem Unternehmen bei der Firma Babel, ein Softwareunternehmen. Welche Methoden probieren Sie derzeit aus? Was ist populär?
Wir setzen unterschiedliche Arten von Methoden ein. Jetzt bei mir in der Entwicklungsabteilung zum Beispiel, zur Produktentwicklung, gibt es ein sehr starkes Framework. Was wir verwenden, ist Scrum. Da geht es dabei darum, die Teams selbstverantwortlich zu machen und selbst organisatorisch an einem Produkt arbeiten zu lassen. Mit dem großen Kontext, das Team findet sich selber unter einer Mission, gibt sich selbst die notwendigen Regeln, also eine eigene Teamcharter, natürlich auch mit Interaktion mit anderen Teams, arbeitet dann 2 Wochen an einem Produktinkrement, was danach präsentiert wird, auch an Stakeholder, und reflektiert, das ist, glaube ich, auch das Wesentliche dabei, am Ende dieser 2 Wochen auch nochmal über die Art, wie sie diesen Erfolg erreicht haben. Ja, das heißt, da ist gleich eine Metaebene noch integriert, die einen ständigen Verbesserungsprozess mit einberuft. Und dieser Verbesserungsprozess kann sowohl technische Elemente haben, also insofern die Art und Weise, wie jetzt Software entwickelt wird, aber auch ganz viel organisatorische Themen. Und es sind organisatorische Themen, die das Team betreffen können, die kann das Team selber lösen. Und da gibt es aber auch viele Themen, die eine Stufe höher dann kommen, ja, dann in die Abteilung rein oder bis zur Geschäftsleitung. Ja. Also insofern ein bisschen ein selbstregulierendes System oder selbstanpassendes System, möchte ich sagen. Und der wesentliche Kernpunkt dabei ist wirklich, dass man den Mitarbeitern viel mehr Freiheiten zugesteht, als früher eben nur die Leitplanken vorzugeben, in denen sich die Teams jetzt entwickeln können. Also zum Beispiel, wie unterschiedliche Teams interagieren. Aber ansonsten die Freiheit lässt, ihren eigenen Stil zu entwickeln, aber auch die Freiheit gibt, Fehler zu machen. Ja, weil die Teams nur durch das Machen von Fehlern und auch das Lernen aus den Fehlern die nächste Stufe erreichen können.
Und was verändert sich? Was sind die Auswirkungen? Bauen Sie bessere Produkte, bessere Software?
Also wir bauen sicherlich schnellere Produkte und auch bessere Produkte. Die Mitarbeiter identifizieren sich sehr viel stärker mit dem, was getan wird natürlich, und sind auch sehr viel offener dafür, Ideen zu entwickeln und einfach mit reinzubringen. Ja. Es ist auch sicherlich so, dass in so einem Team die traditionellen Rollen stark verschwimmen. Ja, früher hat man so geteilt, das ist jetzt ein Designer, der macht sich Gedanken über, wie das Produkt aussieht, und das ist ein Entwickler und der entwickelt nur. Tatsächlich geht der Trend dazu, dass man eher so eine T-Form anstrebt der Spezialisierung, also es gibt, oder Generalisierung, ja, das, was man so allgemein als Generalizing Specialist bezeichnet. Also jemand, der ein tiefes Verständnis hat für eine Domäne, in der er arbeitet, aber sich sehr viel stärker auch in weitere Randbereiche ausprägt. Das ist sicherlich eine Veränderung für manche Mitarbeiter interessant, gerade weil sie natürlich stark über den Tellerrand rausschauen können, aber für viele natürlich auch manchmal etwas, sag mal, sogar einschüchternd, ja, weil es natürlich auch mit sich bringt, dass man den nächsten Schritt macht, aus seiner Komfortzone rausgeht, ja, und weiter wächst.
Den Mitarbeitern wird einiges abverlangt, auch darüber wollen wir in der Sendung noch sprechen. Aber letztlich geht es doch sehr auch um den wirtschaftlichen Erfolg nach wie vor, Herr Brandes.
Ja, weil das ist mir ein ganz wichtiges Anliegen. Man wird mit so Themen dann schnell in so eine softe Ecke gestellt und wahrgenommen als so eine Sehnsucht, aus der man spricht. Mein Weg war umgekehrt und ich glaube, Ihre Wege hier am Tisch auch. Mein Antrieb ist gewesen, ich bin Führungskraft seit gut 20 Jahren und das erste Unternehmen, in dem ich war, hat damals erkannt, was für ein Erfolgsfaktor die Unternehmenskultur sein kann. Also neben den anderen Erfolgsfaktoren Technologie, Marktzugang und die üblichen Themen, wirklich Kultur als Erfolgsfaktor zu kultivieren. Und das war damals bei Procter & Gamble, da war ich viele Jahre Mitte der 90er und da haben wir dienende Führung gelernt und dann auch ausgerollt in einem global agierenden Unternehmen mit damals über 100.000 Mitarbeitern, heute noch ein bisschen mehr. Dienende Führung hieß Empower, Envision, Enable. Ja, also Empower heißt, gibt den Leuten eine gewisse Autonomie, ja, dass sie halt selbst organisierend arbeiten können, statt Befehlsempfänger zu sein. Envision gibt ihnen einen Sinn in dem, was sie tun. Also eine Klarheit, warum es sich lohnt, sich dafür zu engagieren. Und zwar nicht nur Blabla, sondern dass man das selber auch fühlt. Ich will das. Und Enable räumen die Barrieren aus dem Weg, also befähige die Menschen. Und das fiel mir dann Jahre später, als ich in einem Unternehmen, das ich aufbaute, Zeit hatte, mich nochmal mit Kultur sehr intensiv zu beschäftigen. Wie Schuppen aus den, wie sagt man es? Ja. Und das war nicht das Ziel, jetzt Gutmenschentum einzuführen, sondern es war das Ziel, wie werden wir leistungsfähiger? Und indem die Leute einfach auch Freude an der Arbeit haben und sich einbringen. Heute haben wir die Studien von Gallup und wie sie alle heißen, Burnout und innere Kündigung. Ich meine, das ist ja, also was mich da umtreibt, ist, das ist auch ein Standortnachteil für Europa, wenn wir hier flächendeckend eher so eine Kultur des Unwillens ausrollen, als zu gucken, was brauchen denn die Menschen.
Den allerersten Schritt, den eine Führungsetage machen muss, bevor sie über den Wandel nachdenkt, ist doch aber auch ihr Menschenbild zu definieren. Das haben Sie auch ausgerollt.
Ja, das ist schon eine spannende Frage. Ne? Also man kommt da schnell hin eigentlich in Gesprächen, wenn man das möchte. Was treibt uns denn im Kern eigentlich an?
Ja, also welches Menschenbild
haben wir? Was glaube ich denn, was für Menschen ich vor mir habe, wenn ich als Vorstand, als Geschäftsführer, als Führungskraft umgeben bin von meinen Mitarbeitern? Und das ist auch, weil Sie alte Forschung ansprachen, von Douglas McGregor aus den 50er und 60ern Forschung, Menschenbild, das nannte er Theorie X, Theorie Y, hatte ja empirisch herausgefunden, dass man so grob zwei Sichten clustern kann. Die eine ist, der Mensch ist ein fauler Sack und wenn ich als Führungskraft dem nicht wirklich auf den Füßen stehe, passiert nichts. Das nannte McGregor etwas fantasielos Theorie X und hat das dann kontrastiert mit Theorie Y, wieder seine Prägung halt. Ich glaube, dass der Mensch von sich aus eigentlich Lust hat, was Spannendes zu machen und zu was Gutem beizutragen. Und ich kann als Führungskraft dem eigentlich eher nur im Wege stehen oder halt gucken, wie kann ich das nähren. So, und diese Sicht nannte er halt dann kontrastieren Theorie X, Y. Das war auch, was unserem Buch den Namen Mensch mit Y eher gab, als jetzt eine Generations-Y-Debatte nochmal zuzuspitzen.
Wie reagieren denn nun die Mitarbeiter? Herr Diebold, Sie haben es schon angesprochen, Sie sind davon teilweise auch eingeschüchtert. Was machen Sie für Erfahrungen?
Also zum ersten Mal mache ich die Erfahrung, die meisten Mitarbeiter begrüßen das natürlich sehr. Sie sind vielleicht erschreckt am Anfang, aber wenn man sie, sage ich mal, durch entsprechendes Coaching und auch Begleitung in die richtigen Bahnen lenkt, bekommt man eigentlich sehr guten Zuspruch. Ja. Es gibt nun wirklich halt einen gewissen Prozentsatz von Mitarbeitern, die damit gar nicht umgehen können, die einem dann sagen, okay, sorry, aber was muss ich jetzt als nächstes machen? Sag mir mal Bescheid. Auch für diese Mitarbeiter gibt es natürlich Nischen in den meisten Unternehmen, also selbst bei uns. Ja, es gibt gewisse Aufgaben, auch die außerhalb von solchen selbstorganisierenden Teams laufen. Nur wollen wir insgesamt natürlich genau dieses Empowerment, was Sie vorher erwähnt haben, Herr Brandes, der Teams weiter fortführen und das braucht natürlich auch den Boden, wo sich das multiplizieren kann. Wir versuchen natürlich in dem beständigen Kampf um Talente, um die es ja am Ende geht. Wir sind ein stark wachsendes Unternehmen. Es gibt auch für die Jobs und Positionen, die wir suchen, natürlich sehr viele Konkurrenten, um natürlich die besten Köpfe. Und da versuchen wir uns dementsprechend zu positionieren, also auch ein angenehmes Arbeitsumfeld zu schaffen, in dem Sinn, dass wir, wie ich vorher schon erwähnt habe, natürlich den Mitarbeitern viel Mitbestimmung geben, aber auch ein Arbeitsumfeld schaffen, in dem sie zum einen ihr sich selbst verwirklichen können. Also mir ist ganz wichtig, dass ich für jeden Mitarbeiter auch immer herausfinde, was ist eigentlich die Passion, wofür brennt der tatsächlich und was möchte er mitgestalten. Und da finden sich auch sehr viele unterschiedliche Zweige immer, die man da gemeinsam gehen kann.
Wohlfühlfaktoren spielen eine große Rolle bei dem Vorhaben, Mitarbeiter zu binden. Herr Scholz, andere Unternehmen machen das noch in viel größerem Umfang als jetzt die Firma Bubble. Da gehen die Kinder in den betriebseigenen Kindergarten, da gehen die Mitarbeiter in das betriebseigene Fitnesscenter. Man versucht quasi den Mitarbeiter gar nicht mehr zu entlassen vom Firmengelände. Das grenzt doch fast auch an ein sanftes Brainwashing.
Ja, das grenzt nicht nur an ein sanftes, das ist ein Brainwashing. Und damit kommen wir genau zu dem Punkt, den Sie beiden ja auch angesprochen haben, diese ganze Unternehmenskultur, die dahinter steht, die diese Hochleistung produziert. Das Dumme ist nur, wenn man sich das Ganze mal auch empirisch anschaut. Wir tun leider viel zu wenig wirklich empirisch arbeiten und vertrauen irgendwie bei diesen ganzen Faktoren auf Bauchgefühl, auf Storys. Ja, bei vielen anderen Dingen versuchen wir genau empirisch zu arbeiten, wie sich Technologie verhält, wie sich Werkstoffe verhalten. In unserem Feld sagen wir, naja, das haben wir irgendwie im Gefühl. Wir haben eine Studie für die Bertelsmann Stiftung gemacht, wo es um den Zusammenhang ging zwischen Unternehmenskultur und Erfolg. Natürlich hängen die beiden Faktoren eng zusammen. Punkt. Hat niemand so richtig überrascht. Wir haben dann so einen Koeffizienten ausgerechnet, den fanden die gut, der sollte noch gedruckt werden. Und dann waren wir mal so leichtsinnig und haben mal gefragt, wer beeinflusst denn da wen eigentlich mehr? Der Erfolg, die Unternehmenskultur oder die Unternehmenskultur, den Erfolg? Und haben dann sehr deutlich festgestellt, dass es natürlich eine Beziehung gibt von der Unternehmenskultur, also von Dingen wie Fairness, Vertrauen, Menschlichkeit, all diesen Punkten zum Erfolg. Dummerweise ging die andere Beziehung wesentlich stärker. Das heißt, diese ganzen Kulturmerkmale, die wir zurzeit bei erfolgreichen Unternehmen sehen, sind empirisch gesehen vielmehr die Folge des Erfolges, weil die Unternehmen sich das teilweise leisten können. Ich kann es mir leisten, an einem Freitagnachmittag genüsslich irgendetwas anderes zu machen. Ich kann mir leisten, Freizeit zu haben und, und. Wohlgemerkt, ich rede jetzt nicht normativ im Sinne von, was hätte ich gerne. Das war nicht der Punkt, sondern nur rein empirisch. Und dann, sobald am Markt was zusammenbricht und die Kultur nicht stabil ist, da kommt ein Punkt, auf den wir vielleicht nochmal zu sprechen kommen, kollabiert das ganze System. Das heißt, diese super erfolgreichen Firmen, die wir haben, sind am Anfang super erfolgreich und haben einen hohen Zusammenhang zum Markt. Nur plötzlich kollabiert das System. Ist ja auch klar, wenn wir genug Geld zu verteilen haben, ist Gerechtigkeit kein Problem. Dann kommen wir auch fair miteinander um. Aber was wäre, wenn wir hier keine Ressourcen mehr haben? Was ist, wenn Mitarbeiter abgebaut werden? Das heißt, der Crashtest ist in der Tat die Idee, was passiert, wenn die Globalisierung uns drückt, wenn die Globalisierung auf uns wirkt, dann ist der Crashtest. Deswegen bin ich ein bisschen skeptisch, aber das ist hier meine Rolle an diesem Tisch, das habe ich schon gemerkt und die Rolle spiele ich auch brav. Ich bin ein bisschen skeptisch, wenn man von Erfolgsstories zu schnell auf Prämissen schließt, zu schnell auf Konzepte schließt. Das ist nicht der Raum, in dem man da irgendwie genüsslich sitzen kann. Das ist auch nicht das Scrum-Schema, wo ich lauter Kästchen habe und irgendwie durch. Wenn Sie da keine zugrunde liegende Kultur des Vertrauens untereinander haben, können Sie Kästchen malen, solange Sie wollen, und die Leute krabbeln durch diese Kästchen und es funktioniert auch nichts.
Herr Brandes, Ihre Widerrede?
Och, ich stimme ja an vielem erstmal auch sehr zu. Also mich hat vor allen Dingen stark angesprochen Ihre Aussage, Herr Scholz, dass in der Tat so eine Pseudokultur scheitern muss. Also Scrum, nur die Kästchen, wie ich sage es nicht, also nur dieses, wir machen das mal nach dem Buch und dann wird das gut. Oder auch ein großes Unternehmen hier in Berlin hat das ganze neue Bürogebäude halt mit Filzmöbeln, mit runden Ecken aufgezogen, mit Tischtennis und was weiß ich. Da ist die Kultur, Sie sprachen von Vertrauen, also was drunterliegendem, und das wusste schon Cicero halt. Ja? Also dass Führung diese menschliche Verbundenheit braucht, und wenn die nicht da ist, dann kann ich oben drüber an Artefakten, an Gadgets, Perks ersetzen, was ich will, das zieht nicht. Also da gehe ich total mit. Und das ist auch nichts Neues. Und ich glaube, die Unternehmen, die heute unserer Industrie so Angst machen, die Googles dieser Welt, ja, die hatten auch eine harte Durststrecke zu anfangen und haben von vornherein unerbittlich auf die Kultur auch gesetzt und darum gerungen, sich das zu erhalten. Ich habe das im Silicon Valley, war ich viele Jahre häufig gewesen beruflich, und habe das da mit eigenen Augen gesehen. Das ist kein Heititai. Das ist eine Kultur, die zuerst da ist und daher kam dann der Erfolg und auch ein Gegenhalten gegen so Altlasten aus unserer heutigen Industrieprägung. Also mit einem Satz, ich glaube, viele Führungskräfte stehen heute an dem Punkt zu erkennen, dass weiter so bringt's nicht. Mit weiter so werden wir ihre Themen beim Eingang, Digitalisierung, Industrie 4.0, Globalisierung werden wir nicht gestemmt kriegen. Und das ist ein Punkt hinzugucken, was können wir da ändern, und das fängt bei uns selber an.
Ich glaube, da haben wir auch nicht Dissens. Also diese Idee weiter so, das ist schon per se ein Wort, wo man sagt, das kann nicht der Punkt sein, wo wir den Diskurs haben. Ich glaube nur, dass wir es, und das machen Sie auch mit Ihren Arbeiten, das machen wir alle mit unseren Arbeiten, dass wir versuchen, mehr drunter zu gucken und eben nicht dieser scheinbar und auch teilweise in den Fragen, die uns in Interviews gestellt werden und so weiter. Es geht sehr stark immer auf diese Oberflächlichkeit. Ja. Es fehlt auch die Zeit, drunter zu gucken. Es fehlt auch der Zeit, diese ganzen widersprüchlichen Konzepte auch zu diskutieren. Wir haben auf der einen Seite Demokratie, kann man nachher noch darüber diskutieren vermutlich. Aber Sie haben sehr schön gesagt, es gibt auch sowas wie Leadership. Es gibt auch Leadership. Und die meisten Cases, die in diese Best-Practice-Kiste passen, haben immer auch ein oder zwei Personen im Vordergrund, richtig altertümliche Personen, die per se in sich auch ruhen, die im Regelfall auch eine gute Geschäftsidee haben, die im Regelfall auch ihren Markt verstehen, die auch wissen, was da draußen der Kunde tut, und die dann in der Lage sind, aus ihrer persönlichen Vision heraus überzeugend zu sein. Das hat jetzt zwingend auch nichts mit Demokratisierung zu tun. Also Steve Jobs hat nicht zwingend über Apple jeden sofort zum ersten Mal gefragt, hättet ihr gerne. Ich will nicht sagen, als Apple-Fanatiker würde ich sagen, eher das Gegenteil hat er eigentlich gemacht. Und auch mit Erfolg. Nein, das hat was mit einer gewissen Form von Leadership zu tun, mit einer gewissen Authentizität von Leadership.
Absolut. Ja. Finde ich sehr interessant, möchte ich auch nochmal einhaken, was Sie vorher erwähnt haben. Das Ganze ist natürlich schwierig zu erreichen. Das ist jetzt kein Patentrezept, was sich auf einmal ausrollen lässt. Es hängt sehr stark an der Vision, die man natürlich kreieren kann, und an der Mission. Ist zum Teil auch, sage ich mal, so eine Art Elitenbonus, weil das passiert natürlich einfacher in der digitalen Arbeitswelt. Es ist schwieriger, sowas umzusetzen, wenn ich jetzt tatsächlich, keine Ahnung, meine Mitarbeiter bei Edeka an der Kasse motivieren möchte, etwas zu tun.
Ich glaube das gar nicht so. Also das ist scheinbar immer so in der digitalen Welt das Einfachere. Nehmen Sie umgekehrt Leute, die erstmal reale Produkte designen, wie selbst Wassergläser etc. Auch das ist spannend. Diese ganze Idee Design Thinking, die Sie vorhin angesprochen hatten, die hat ja weniger was mit IT zu tun.
Gar nicht,
Die School of Thinking entstand um ganz reale Produkte wie Autos, wie Kugelschreiber etc. Also das geht schon mal sehr weit runter. Es geht sehr weit in den ganzen Bereich der Dienstleistung runter. Man kann Konzepte des Design Thinkings auch auf ganz normale Dienstleistungen, Handelsstrukturen etc. anwenden. Auf die Idee, was will der, wie komme ich dorthin etc. Wie kreiere ich etwas? Das heißt, wir sollten dann nicht ein bisschen letztlich zu so Cases, die wir alle kennen, DM versus Schlecker.
Absolut,
auch das ist ja so ein typischer Case, wo ich in einem Fall sichtbar dann doch keinen Erfolg hatte. Klammer auf, zum Glück, weil das bringt den Case schön vorwärts. Also ohne widersprechen zu wollen, das würde ich jetzt angesichts der Folge Ihres Unternehmens auch nicht tun. Aber wir sollten es nicht den anderen, die in den anderen Branchen sind, zu leicht machen und sagen, naja, ich bin jetzt nicht dieser IT-Mensch, der sowieso jetzt alles machen kann. Nee, die anderen Branchen können das genauso und müssen es genauso machen.
Das würde ich gerne noch verstärken. Also mein Anliegen, den Film Augenhöhe zu machen, ist gewesen, zu zeigen, also wir kannten auch durch das Buch Management Why so viele Fälle von Firmen aus der IT-Ecke und Beratungsfirmen, die waren total weit vorne in dem, was sie gemacht haben. Aber wir wollten zeigen, nee, genau was Sie sagten, Herr Scholz, es geht überall. Und wir haben halt ein Krankenhaus und wir haben einen metallverarbeitenden Betrieb. Was im Film dann in meinen Augen wirklich zog, waren Menschen, auf die halt sonst oft rein beruflich gar nicht so eine Wertschätzung kriegen. Also Reinigungskräfte zum Beispiel. Wenn bei denen ankommt, ich bin hier wertgeschätzt, mit dem, wie ich bin. Ja, das, also da kriegt man Gänsehaut beim Gucken oder beim Zuhören. Und ich glaube, diese Gänsehaut immer wieder auch sich zu erarbeiten, das ist ein Anliegen. Das braucht zwar die Leistungsfähigkeit, ist dann ein Nebenprodukt davon, dass man einfach gemeinsam lieber zusammenarbeitet und auch mit mehr Freude und mehr Tiefe im Umgang.
Zwischen Lounge und Ruheraum. Im SWR2-Forum diskutieren wir heute über die Arbeitswelt 4.0. Ein Aspekt, der in der Diskussion nicht fehlen darf, der immer wieder auftaucht, ist der Begriff der Generation Y. Wir sprechen hier über den Fachkräftemangel, der schon besteht und der sich auch weiter zuspitzen wird in Zukunft. Stichworte zu dieser Generation Y sind die nach 1980 geborenen, um die Jahrtausendwende auf den Arbeitsmarkt drängenden jungen Leute, seien selbstverliebt, risikoscheu, sehr anspruchsvoll, Sie wollen wenig Eigeninitiative, dafür sind sie ausgeprägt, freizeitorientiert, wenig mobil, sehr dem privaten Umfeld verhaftet, jedoch auch leistungsbereit, sofern es der Selbstentfaltung nutzt. Nun haben Sie, Professor Scholz, und auch andere Forscher bei der Entschlüsselung der Jugend sogar schon den Buchstaben Z eingeführt. Was macht den Unterschied aus?
Ja, ich merke Schmunzeln im Raum. Das sieht man, hört man jetzt im Hörfunk nicht, aber ich kann das berichten. Das gleiche Schmunzeln hatte ich vor ungefähr 10, 15 Jahren, als das Vorgängerbuch da war, wo es dann um die Generation Y ging, wo nicht beschrieben wurde, liebes Unternehmen, stellt euch mal bitte darauf ein, ihr werdet eine andere Gruppe von Mitarbeitern bekommen. Ihr werdet eine Gruppe von Mitarbeitern bekommen und habt die teilweise schon, ihr merkt es nur nicht, die durchaus leistungsorientiert sind, aber auch nur in gewissen Spielregeln und so weiter. Das war diese Generation Y. Und dann haben wir beobachtet, dass Unternehmen sehr schnell auch gelernt haben, wie man sich mit dieser Generation Y auseinandersetzt. Man hat gemerkt, das sind die Digital Natives, die sind dann auch rund um die Uhr online und so weiter. Fantastisch, als Mitarbeiter genial. Ja, also da machen wir ein bisschen flexibler Arbeitszeiten. Dafür kann ich denen am Wochenende auch eine E-Mail schreiben und der kümmert sich um meine PowerPoint auch Mitternacht und so etwas. Also als Mitarbeiter ideal. Bekommt auch ein Homeoffice. Ja, natürlich, weil dann ist zu Hause ein Schreibtisch. Klammer auf, da kann der auch arbeiten. Das auf jeden Fall ist so die Generation Y. Seit 2, 3 Jahren gibt es deutlichste Indikatoren dafür, dass sich das ändert. Und dann habe ich eben den Z-Buchstaben genommen. Das haben zeitgleich auch in Amerika welche gemacht. Also das ist ja relativ naheliegend, nach XY auf Z zu kommen. Weil die Auseinandersetzung mit dieser Generation Z, die wird schmerzhaft. Die wird sehr schmerzhaft. Bedeutet nämlich, dass diese Generation auf vieles von dem, was wir in der letzten Zeit entwickelt haben, gar nicht mehr anspricht. Jetzt kann man diskutieren, warum. Wir haben ein seltsames Schulsystem, die ganze Bologna-Reform hat die Leute verkorkst. Ja, die sollen T-Shaped Persons sein, wie wir es eben gehört haben, also mit dem T, das bedeutet Breite. Schauen Sie sich mal die Studiengänge gegenwärtig an, die wir haben mit dem Bachelor, ob das irgendwo noch Breite fördert. Also wir kriegen ja nicht immer noch so quasi I mit einem Pünktchen drauf. Also die Anzahl der Buchstaben fallen mir nicht ein, die dieses Bologna-System charakterisieren. Und wir haben eine Generation, die über Bekannte, über Freunde erlebt hat, wie die Arbeitswelt wirklich ist. Die haben im Fernsehen die Filme über Amazon gesehen. Die haben gesehen, wie bei Daimler der gleiche für die gleiche Arbeit einmal der Festangestellte 3,6 kriegt, der andere 2,4 und dann der über Werkvertrag arbeitet, nur 1,2. Das heißt, die kriegen sehr stark die Realität dieser Arbeitswelt mit. Die haben auch gemerkt, dass diese ganze Idee Bring Your Own Device, also du kannst mit deinem Rechner arbeiten, wow, Klammer auf, das kannst du aber rund um die Uhr und so weiter, dass das teilweise Fallen sind. Bedeutet, diese junge Generation, die das gar nicht laut artikuliert, das ist nicht so, dass die protestartig jetzt hier da so vor dem Brandenburger Tor steht und laut schreit. Das ist nicht der Punkt. Die reagiert und die entwickelt ein Wertesystem, das uns in den nächsten paar Jahren erheblich den Kopf zerbrechen wird. Weil die Schwierigkeit, in der wir bekommen, ist, dass diese Generation zum Beispiel klare Arbeitszeiten möchte. Die möchte von 9 bis 5 arbeiten. Punkt. Die definiert Work-Life-Balance nicht mehr als ein Work-Life-Blending. Das geht ineinander über. Die sagt, ich will top arbeiten. Ich will die Arbeit auch genießen. Das ist Lebenszeit. Die will ich optimal ausnutzen. Auch High-Performance, was Sie gerade angesprochen haben, das ist für die durchaus ein Thema. Aber ich habe privat, ich habe einen Tanzkurs, ich habe einen Freundeskreis, ich möchte kochen und so weiter. Das heißt, die wollen relativ stark trennen, die wollen eine klare Separation. Die sehen auch ultrarot, das wissen wir von Testverfahren, von Befragungen etc., wenn die in irgendwie so ein tolles, dynamisches Fliegrosa und Körbchen und alles Arbeitsweltbüro gesetzt werden, diese Bürokonzepte. Das ist für die ein Albtraum. Die wollen sich nicht jeden Morgen frei irgendwie einwählen und einbuchen etc. Da versuchen sie halt wenigstens durchzubuchen, dass sie immer den gleichen Schreibtisch kriegen. Die wollen fast ihr kleines Büro. Ich sage das so spöttisch, es fehlt noch der Gartenzwerg da drauf. Ja, aber zumindest das Bild vom Freund und Freundin ist drauf. Die wollen Strukturen, die Sicherheit verkörpern. Die wollen jetzt nicht unbedingt viel Geld verdienen. Das ist jetzt gar nicht das Thema. Die sind in der Sharing Economy, die kommen auch teilweise mit weniger aus. Nur das Paradoxe und die Schwierigkeit, vor der wir stehen, ist, fast alles, was wir im Konzept der Industrie 4.0 andenken, geht an dieser Gruppe weitgehend gegenwärtig vorbei.
Ist Ihnen das auch schon bewusst, Herr Diebold?
Ja, also ich erlebe die Generation Z ja am eigenen Leib, ne? Weil das sind natürlich die Leute, die ich rekrutiere momentan. Ne? Bei uns in der Firma, Durchschnittsalter ist 30 Jahre, also dementsprechend sehr viel jüngere Mitarbeiter dabei. Uns ist es auch schon relativ früh aufgefallen, wie sich damals von der, also ich habe früher bei meinem vorigen Arbeitgeber schon rekrutiert, damals von Generation X zu Generation Y der große Wandel kam.
Das war ja schon ein Bruch damals.
War sehr interessant. Ja, damals gab es viel Trainings dann auch von HR, wie muss man umgehen mit den neuen Mitarbeitern, die wollen ständig online sein und wer jetzt nicht irgendwie per Link oder welchem Messenger auch seine Mitarbeiter bespaßt, irgendwie funktioniert schon gar nicht mehr. Interessant ist das, was Sie auch erwähnt haben, es gibt so einen wirklichen Rückkehreffekt, ja. Und da sind viele Konzepte eigentlich wieder gefragt, die sehr altertümlich sind, muss ich ehrlich sagen. Also was wir machen, um auf diese Mitarbeiter einzugehen und diese Welten zu vereinen, weil wir wollen ja trotzdem Mission, Mitbestimmung etc. fördern, ist, wir haben uns zum Ziel gesetzt, eben genau diese Trennung zwischen Arbeit und Privatleben wieder ganz klar einzuführen.
Ja? Ja, das ist auch der ganz zentrale Punkt.
Also dieses Konzept der Selbstausbeutung, wie man es jetzt so kennt bei Google und du musst gar nicht mehr den Campus verlassen, weil die Waschmaschine ist hier und Essen gibt und wir kümmern uns um deine Kinder etc. Das wollen wir ganz gezielt nicht. Also wir haben Kernarbeitszeiten zwischen 11 und 17 Uhr. Da verlangen wir von jedem Mitarbeiter, dass er vor Ort sein muss. Und ansonsten haben wir 40-Stunden-Woche bei uns im Unternehmen, was auch relativ unüblich ist für Startups. Wir wollen konzentriert miteinander arbeiten und das in den Räumen zusammen. Ja, das ist ein Luxus, den wir uns aktuell noch leisten können, weil wir eben nicht in 50 Ländern tätig sind, sondern die meisten am Standort Berlin wirklich in einem Haus. Und deswegen versuchen wir auch kein Homeoffice zu machen. Also wir haben so weit wie möglich keine Homeoffice-Regelung, weil dadurch das Team und das Miteinander sehr stark zersplittert. Die Mitarbeiter sich auch, wie Sie vorher erwähnt haben, sehr schnell selbst geißeln oder selbst in der Verantwortung fühlen, auch nachts irgendwelche E-Mails zu beantworten. Also es gibt es bei uns nicht. Wir führen da ganz, eine ganz starke Trennung. Ja, und die muss natürlich auch vorgelebt werden von den Führungskräften, ist klar. Aber in dem Kontext kann man das schon hinbekommen, die beiden Welten zu vereinen.
Das heißt, diese Generation Z, die bringt uns ja auch deswegen auch Irritation, weil das, was wir bisher haben, wird jetzt schwierig. Ich muss über Führung anders nachdenken. Die Generation X, die war also schon mal a priori überwiegend fast ein bisschen skeptisch gegenüber Führungskräften. Ja, das sind die Führungskräfte und so weiter. Von uns als Babyboomer ganz zu reden. Also, was wir gedacht haben, interessiert jetzt wenige. Die Generation Y hat sehr schnell kapiert, das sind diejenigen, über die ich Karriere mache. Ich muss mit dem Mann oder der Frau klar machen, das ist der Chef. Ja. Die Generation Z, das ist das ganz Verblüffende, die sind da gar nicht irgendwie negativ oder irgendetwas. Die sind an den Führungskräften relativ desinteressiert. Das ist eine ganz andere Welt. Im Regelfall werden die Punkte aufgegriffen, die Bedrohung der Generation Z. Also die Idee, warum uns das irritiert. Die Tatsache, dass die sehr schön darauf achten, wir wollen eine Work-Life-Balance im positiven Sinne. Dass die durchaus wissen, wir müssen auch auf Gesundheitsmanagement achten. Die Idee, rund um die Uhr zu arbeiten, hat was mit Schlaf zu tun, habt Schlafstörungen und das ist schlecht für die Gesundheit. Ich habe das mal diesen flapsigen Satz gemacht, wenn wir uns mehr nach der Generation Z orientieren, brauchen wir kein Gesundheitsmanagement. Das heißt, dieser ambivalente Charakter Generation Z auf der einen Seite wird die, wenn wir nicht rasch umdenken, und zwar wirklich um 180 Grad umdenken, diese ganzen schönen Konzepte, die wir für Industrie 4.0 entwickeln, wird die uns kappen. Auf der anderen Seite aber, und das ist das Positive, kann dies gerade sein, die uns hilft, diese Sachen durchzuführen. Mhm. Ja? Wir haben vorhin von Sinn gesprochen, von der Idee auch Menschlichkeit. Die Generation Z geht viel, viel menschlicher, sozial, netter fast miteinander um, als es andere Generationen hatten. Das heißt, dieses auf Augenhöhe, das Sie ja mehrfach mit Recht als wichtig eingestuft haben, das ist für die ein viel wichtigeres Konzept, als es für andere ist. Die andere Generation müssen das lernen. Die haben es internalisiert und die vermissen Fehlen von solchen Konzepten viel, viel mehr, als das ein Y machen würde. Und deswegen diese Ambivalenz. Auf der einen Seite, wenn wir nicht aufpassen, killt uns das Ganze. Aber wenn wir das wirklich verstehen, uns auf diese Andersartigkeit auch positiv einlassen. Das ist für uns schwierig. Mir fällt das auch schwer, mal am Wochenende nicht sofort eine E-Mail an meine Mitarbeiter zu schreiben. Ja, ich sitze am Wochenende, arbeite, weil mir das Spaß macht. Gut, das ist mein freies Recht. Aber genauso ist es von meinen Mitarbeitern das freie Recht zu sagen, bis Freitagmittag arbeite ich hart und gut Und dann ist zugeklappt. Dann gehe ich an kein Telefon mehr ran, dann lese ich keine E-Mails. Und am Montag früh um 9 Uhr bin ich frisch und froh und arbeite und bin produktiver als alle anderen, die das Wochenende durchgearbeitet haben.
Ich glaube, es gibt Entwicklungen und die sind total spannend. Und eine, die ich sehe, und das würde ich gerne als Begriff auch reinstellen, ist, es gibt sowas wie ein Spirit. Und ich glaube, es gibt junge Leute und die spüren einfach sehr, sehr instinktiv und sehr stark und vielleicht präsenter als wir Ältere, in welchem Geist handelt denn der andere? Also all die leistungsfördernden Maßnahmen, die wir jetzt immer wieder auch besprochen haben, da sind wir ja auf dem Irrweg meines Erachtens mit so Ideen, mit noch mehr Ausbeutung letztlich über Bring Your Own Device, hatten Sie angesprochen, Herr Professor, und alles super flexibel, ich habe keinen Schreibtisch mehr, wo ich meine Familienbilder aufstellen kann. Also ein Mitarbeiter spürt da doch, dass das Anliegen des Arbeitgebers nicht ist, in meinem Sinne zu handeln oder meine wirklichen Bedürfnisse mit auch ins Kalkül zu ziehen, zu berücksichtigen, sondern da geht es offenbar einer Struktur, einer Organisation um deren Anliegen. Ich glaube, da haben wir jetzt junge Leute halt, die da noch viel feinfühliger als wir hinfühlen und sagen, wisst ihr was, das zieht mich überhaupt nicht an. Denen geht es ja um sich, da will ich doch gar nicht hin. Was soll ich denn mein Leben verschwenden mit Leuten, denen es um sich geht? Mhm. Und ich glaube, hier ist sicherlich eine, also ich finde auch, also ich bin auch anders aufgewachsen halt. Also ja, ich bin Jahrgang 69 und da war der Krieg gerade mal ein Vierteljahrhundert vorbei. Ich bin so froh, wenn ich da mit jungen Leuten einfach sehe, was sie auch ansprachen, beide halt, was für ein leichtfüßiges Miteinander hier kultiviert wird und wie die auch darauf achten, dass das Miteinander eine Qualität behält.
Die Schwierigkeit, vor der wir stehen, ist, wir haben Y, wir haben Z, wir haben auch andere Generationen mit anderen Wertesystemen, auch mit anderen Formen, warum sie arbeiten und warum sie nicht arbeiten wollen. Das heißt, die Generation Y, die wir jetzt hier so ein bisschen zur Seite geschoben haben, nach dem Motto Y ist vielleicht out, die Generation hat ein ganz bestimmtes Wertesystem, die hat eine bestimmte Art, wie sie arbeiten möchte. Die hat teilweise auch eine andere Art, wie sie geführt werden möchte. Auch die X hat wiederum ein anderes. Also ich glaube, die große Herausforderung für uns wird nicht nur sein, jetzt sich mit der Z zu beschäftigen. Das ist schon Problem genug. Die Schwierigkeit vor der Führungskraft wird stehen, ich habe dort ein Y. Der Y hat ein gewisses System, wie er geführt werden möchte. Der möchte auch durchaus mal rund um die Uhr arbeiten, weil er das durchaus lustig findet. Der ist als Digital Native in dieser Welt aufgewachsen, der findet das faszinierend und toll und berauschend etc. Für den Z ist das nur eine Commodity wie eine Coca-Cola-Flasche. Für den ist die ganze Technologie und das Ganze einfach, wie gesagt, wie eine Colaflasche nebenbei. Der Y liebt das. Der entwickelt gerne App, weil er Apps entwickeln will. Ja, macht er rund um die Uhr. Der Z nicht. Das heißt, diese Idee der Führungskraft, und das wird schwierig, gerade für Führungskräfte, die nicht authentisch sind, Führungskräfte, die nicht aus ihrer Person heraus arbeiten, unterschiedlich einzugehen, sagen, gut, du bist diese eine Richtung, mit der muss ich anders agieren als mit der anderen, dass man das natürlich durchaus auch ohne Buchstaben, wenn man eine gute Führungskraft ist, auch hinkriegt, ist klar. Die 1% oder 0,1%, die gute Führungskräfte sind, können es auch so. Nur den anderen muss man schon ein Hilfsmittel an die Hand geben, sagen, jetzt sitzen da Leute vor dir, du möchtest sie rekrutieren, du möchtest sie für dein Unternehmen gewinnen. Dem einen kannst du mit diesem Argument Arbeitszeit, Flexibilisierung kommen. Bei einem anderen kannst du es nicht. Das heißt, was wir gerade von innovativen Teams her kennen, diese Vielfalt, diese Unterschiedlichkeit, die machen wir uns kaputt, wenn wir sagen, wir packen die alle in eine Schublade. Also X, Y, Z, Babyboomer und so weiter und alle anderen noch mit rein.
Das möchte ich gerne nochmal aus der Praxis kommentieren. Also ich habe das natürlich tagtäglich. Ja. Ich habe Mitarbeiter aus der Generation X, Y und Z natürlich, die dann in einem Team arbeiten, gemeinsam. Die Kategorien sind, sage ich mal, meiner Ansicht nach eher Denkstützen, in denen man sich bewegen kann, um es auch gerade einfacher zu machen, die Problematik zu erfassen. Ja? Weil die Komplexität ergibt sich ja wirklich dann daraus, wie gehe ich denn jetzt mit den Mitarbeitern um, die in einem Team sitzen und ganz unterschiedliche Wertevorstellungen haben. Ja? Man vergibt sich sicherlich einiges an intellektuellem Potenzial, wenn man, sage ich mal, sagt, ich stelle nur noch Generation Y-Mitarbeiter ein, die gemeinsam in einem Team arbeiten, weil das Miteinander befruchtet sich ja auch. Da entstehen neue Ideen, da entstehen neue Gedanken. Aber das macht es unendlich komplexer. Also gerade jetzt auch mit der Generation Z, muss ich auch nochmal bei Ihnen anmerken, ich habe so ein Gefühl, es gibt eine sehr verstärkte Suche nach, was ich nenne, authentischem Leben. Mhm. Ja, also die Generation Z, die hat das eben schon gesehen, wie andere Leute sich groß machen. Die hat dahinter geschaut, welche Unternehmen ihnen einfach was versprechen und eine Art von schöne Arbeit quasi ermöglichen, die aber am Ende des Tages sehr viel Richtung Selbstausbeutung sich gestaltet, ja, wenn man nicht es sehr gut schafft, in diesem System zu agieren. Aber das Schöne ist es zu sehen, eigentlich, ich finde es auch sehr erfrischend, dass das die Generation Z überhaupt nicht interessiert.
Deswegen haben die Unternehmensberater ja teilweise Riesenprobleme, jetzt Nachwuchs zu kriegen. Ja. Genauso wie die Banken es haben. Das heißt, eine Reihe von Branchen, die zurzeit händeringend auf junge Nachwuchskräfte angewiesen sind, werden zurzeit von denen einfach nicht mehr wahrgenommen als potenzielle Arbeitgeber. Ja. Weil die eben sagen, da kann ich mich nicht so, Sie haben es gerade gesagt, authentisch mit dem Leben, was mein Leben ist. Mhm. Und in diesem Leben steckt in der Tat auch drinnen, ich will Leistung erbringen. Es sind also nicht Leistungsverweigerung. Da wehre ich mich dagegen.
Ja, total. Ja.
Die wollen durchaus arbeiten, aber die wollen in diesem Zeitfenster nur arbeiten. Mhm. Und das ist für Ältere, also jetzt gerade so Babyboomer, also meine Generation, ja, das ist frappierend, wie man es schafft, und zwar erfolgreich schafft, in so einem Zeitfenster zu arbeiten und um 17 Uhr an ganz andere Dinge zu denken.
Sicherlich befinden wir uns ja mittlerweile oder befinden wir uns jetzt noch in einem Zustand der Paradoxie, wo sich aber doch eine ganz klare Machtverschiebung entwickelt, nämlich dass sich die jüngere Generation den Arbeitsplatz aussuchen kann und deshalb auch bestimmte Dinge einfordern kann. Sprechen wir doch noch kurz darüber, wie nachhaltig diese Entwicklungen sind. Wie nachhaltig wird das sein, worüber wir uns hier unterhalten?
Also vielleicht kurz noch ein Satz dazu. Ich glaube sehr wohl, dass es nachhaltig wird. Deswegen glaube ich auch nicht, dass wir jetzt sehr schnell jetzt nach dem nächsten Buchstaben suchen müssen. Also in Systemtheorie gibt es immer so Phasen, wo man sagt, es gibt eine gewisse Stabilität, wo sich gewisse Dinge annähern. Es gibt Konvergenzpunkte. Und gerade diese Konvergenzpunkte bahnen sich an. Wenn man jetzt über Industrie 4.0 gerade jetzt diskutiert, diese Idee Digitalisierung, die da als Prozess wirklich existiert, so als Endstufe einer gewissen Entwicklung. Wenn man dann, was wir am Eingangs diskutiert haben, Globalisierung, das heißt, wir haben Wettbewerbsdruck, wir haben Entwicklungen, wir müssen darauf reagieren, Unternehmen müssen eine Lösung finden. Wir haben gleichzeitig diese Arbeitsverdichtung, wir haben die Probleme der Mitarbeiter, die nicht mehr am Unternehmen gebunden sind, die ganzen Cloud-Arbeiter. Wir haben also jede Menge von Problemen in Anführungszeichen. Nur die Probleme sind umgekehrt Chancen, Herausforderungen, mit denen wir was machen können. Und jetzt haben wir so die Phase erstmal hinter uns, dass wir jetzt über Organisationssysteme diskutieren, über Produkte etc. Jetzt müssen wir uns wirklich mehr noch wirklich den Mitarbeitern zuwenden. Und da gibt es für die Systemtheorie, noch ein Satz dazu, wirklich diese Konvergenz. Und die Konvergenz kristallisiert ein bisschen um das, was die Z teilweise macht. Allerdings nicht im Sinne von, wir übernehmen völlig die Generation Z-Muster. Das funktioniert nicht. Es gibt kein Unternehmen, das nur nach dem Muster Z organisiert werden kann. Weil die Generation Z möchte zum Beispiel keine Führungsverantwortung. Das ist lästig, rauft Schlaf und damit wieder Gesundheit. Also Führungsverantwortung wollen die gar nicht. Und umgekehrt können andere Generationen vieles von der Generation Z lernen. Und das meine ich mit Konvergenz. Das heißt, die Z ist für mich sowas wie ein Wellenbrecher. Plötzlich tut sich da irgendwas. Da steht irgendwas so in dem Meer, das plötzlich das Ding irgendwie anders macht. Und da glaube ich sehr wohl, dass wir da eine gewisse Konvergenz kriegen. Also so gesehen kann ich mir vorstellen, dass, wenn wir richtig damit umgehen, und ich glaube, das werden wir auch tun, dass wir eine Konvergenz kriegen und dass wir dann auch eine Nachhaltigkeit kriegen. Weil wenn wir die nicht kriegen, laufen uns die Konsumenten weg, da laufen uns die Mitarbeiter weg und am Ende sogar die viel gescholtenen Investoren, die irgendwie eine Rendite für ihr Geld kriegen wollen, weil ohne vernünftige Mitarbeiter und zahlungskräftige Kunden hat der Investor auch nichts davon. Das heißt, gerade deswegen ist die Frage wichtig, jetzt hier gegen Schluss des Gesprächs, so gerade vor dem Hinblick der Nachhaltigkeit, können wir, wenn wir diesen ganzen Zuckerguss, der da oben drüber schwebt, jetzt mal ein bisschen abkratzen, der uns zwar hilft, im Sinne von Anlocken damit zu beschäftigen, glaube ich, dass im Sinne von Nachhaltigkeit auf diesen Konvergenzpunkten, die viel zu tun haben mit der Kultur, die wir gerade diskutiert haben, mit Authentizität, auch mit Menschlichkeit, mit all diesen Konzepten, das ist etwas, wo wir diese Z-Generation als Wellenbrecher nutzen können, als Thematisierungspunkt, auch als Irritationspunkt für Gespräche. Und dann wird es auch nachhaltig und da bin ich wirklich fest davon überzeugt.
Für mich persönlich ergibt sehr viel der Eigenmotivation wirklich auch aus dem Austausch mit anderen Firmen und anderen Kollegen, die dieselben realen Probleme haben. Das lässt sich alles nicht wegdiskutieren. Ja? Also die Veränderung kommt. Ja? Wir haben diese Leute, die Mitarbeiter sind in diesen unterschiedlichen Wertesystemen vorhanden. Und es liegt jetzt an uns, wie wir uns der Herausforderung stellen. Ich glaube tatsächlich, wie Herr Professor Scholz gesagt hat, dass der Erfolg wird in der Synthese der unterschiedlichen Wertesysteme liegen. Und das wird sicherlich nur möglich sein, wenn wir uns alle der Herausforderung stellen, da gemeinsam dran arbeiten.
Das war das SWR2-Forum zwischen Lounge und Ruheraum. Einblicke in die Arbeitswelt 4.0. Ich danke Ihnen sehr herzlich für dieses Gespräch. Es diskutierten der Wirtschaftswissenschaftler Professor Christian Scholz von der Universität des Saarlandes, Boris Diebold, Leiter der Produktentwicklung bei der Firma Bubble, und Ulf Brandes, Unternehmensberater von Brandes und Partners. Am Mikrofon war Maren Balko.